Ich möchte mit einer Frage starten. Was tun wir als Menschen am meisten? So ein paar Vorschläge. Was tun wir am meisten? Es gibt keine falschen Antworten. Also, bitte? Urteilen. Noch? Denken. Einige sagen atmen. Ja, das stimmt. Also beim Atmen machen wir uns keine Sorgen, Gedanken, aber wir denken. Interessanterweise, wir denken die ganze Zeit. Wir denken am Tag, also ein Aufbauprozess, wird in Neurologie als ein Prozess genannt, wo wir Gedanken sammeln. Und wir denken auch nachts und dann macht unser Verstand unsere Gedanken sortieren. Und das passieren kuriosesten Zusammenstücke. Also manchmal siehst du einen Traum, denkst du, wieso passt das zusammen? In der realen Welt wäre das undenkbar. Aber unser Verstand versucht ja alles, was wir gedacht haben, tagsüber irgendwie einzuordnen. Und einige Ärzte sagen auch, dass unser Verstand buchstäblich nachts durchspült wird. Deswegen ein kleiner Tipp, wenn man vorm Schlafen geht, ein Glas Wasser, trinkt ein warmes Glas Wasser, hilft das sehr stark, um den Verstand ein bisschen durchzuspülen, damit es besser arbeiten kann. Auch das braucht Energie. Aber das nur am Rande so bemerkt. Wir sind Lebewesen, und zwar, wir sind die einzige Lebewesen, die unsere Gedanken bewusst wahrnehmen können. Also wir können uns von uns selbst abstrahieren, also klingt so ein bisschen schizophren, ja? Also ich stelle mich quasi neben mir hin und beobachte meine Gedanken. Also ihr kennt das, ja? Du hast was gedacht und später denkst du, Mann, wie bin ich überhaupt auf diese Gedanke gekommen? Wir haben mit Katharina oft so eine Situation, wir fahren zusammen ein Auto und manchmal haben wir so eine Pause, wo wir uns einfach abschweigen. Und dann versuche ich das Gespräch wieder aufzunehmen und mit meiner rationalen, männlichen Art sage ich, worüber hast du gerade nachgedacht? Und dieser, ich sage, wieso? Sagst du, weißt du, in dem Augenblick, wo du mich gefragt hast, und jetzt, wo ich versuche, eine Antwort zu geben, sind schon so viele Gedanken durch den Kopf geschossen, ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Und sie sagt, hat mal vor kurzem ein Buch gelesen, Frauen sind wie Spaghetti und Männer wie Waffeln. Also Frauen, Gedanken sind irgendwie verzwickt und durcheinander. Man kann gar nicht finden, wo eins anfängt, das andere aufhört. Und bei Männern ist ja alles strukturiert, so ein Schubladen. Ja? So, wir denken hier und dann denken wir da. Da frage ich sie ab und zu, ja, was hat das denn damit zu tun? Sie sagt, gar nicht. Aber ich habe einfach darüber jetzt nachgedacht. Ja, ich sage, das macht überhaupt keinen Sinn. Es hat keine Logik. Ja, muss ja auch nicht. Also wir Menschen sind sehr gute besondere Wesen, die unsere Gedanken wahrnehmen können. Und ich möchte heute wirklich hineinnehmen, über diese Gedanken mal Gedanken zu machen. Was für ein Konstrukt passiert bei uns da oben und wie läuft das ganz konkret? Und wir werden einen Text lesen, der sehr militärisch klingt. Also es hat sehr viele militärische Begriffe, kämpfen, gewinnen, gefangen nehmen und so weiter, zerstören. Und ich denke, gerade eine Zeit, wo wir sehr viel in den Nachrichten über Krieg verschiedene Infos bekommen, sei es über Ukraine, Krieg oder Nahe Osten, ist uns diese Terminologie irgendwo bekannt. Aber wir werden sehen, dass in dem biblischen Kontext wird eine ganz andere Strategie angewandt. Also wir werden nicht lesen über Panzer und Flugzeuge und F-6 und so weiter, sondern wir werden über Strategien lesen, die Gott gebraucht. Und die Waffen, die Gott gebraucht, sind ganz anders. Ich möchte uns in dem Text reinnehmen, das ist 2. Korinther 10, die Verse 3 bis 5, man kann 4 auch anfangen, also wir fangen mal von Vers 3 an. Und ich lese mal die Hoffnung für alle, um einfach die Einfachheit dieses Textes darzustellen, weil der so manchmal kompliziert ist, man versteht nicht, worum geht es hier eigentlich. Paulus sagt, natürlich bin ich auch ich nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Also menschliche Mittel werden die physischen Mittel. Alles, was wir erst mit unserem Körper, angefangen mit unseren Fäusten und hin bis zu Waffen machen, nehmen. Also Paulus sagt, wir kämpfen ganz anders. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt an, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen. Aha, jetzt sind wir schon bei dem Grund, wogegen Paulus einkämpft. Er sagt, wir kämpfen gegen Gedankengebäude. Und ich würde jetzt einen kurzen Einschub schieben. Wir merken nicht, dass der eigentliche Krieg nicht auf dem Feld stattfindet, sondern der eigentliche Krieg beginnt in unseren Gedanken. Spannungen, Konflikte entstehen in unserer Denkweise. Und Paulus sagt, genau diese Denkweise, das später zu sichtbaren Kriegen führt, die wollen wir in die Wurzel zerstören. Gedankengebäude, später gehe ich mehr darauf ein. Einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Also wir haben nicht nur Gedanken, wir haben Gedankengebäude, Konstrukten. In englischer Sprache heißt das Mindsets oder Glaubensgrundsätze. Diesen Begriff gebrauchen wir in der deutschen Sprache. Das ist ein ganzer Aufbau, nicht nur von einzelnen Gedanken, sondern von Gedankenmustern. Und wir sind die Kinder unserer Eltern. Und wenn unsere Eltern etwas so gedacht haben, dann werden wir höchstwahrscheinlich zunächst auch mal anfangen, so zu denken. Und wenn wir nicht ganz bewusst diese Gedankenmuster analysieren, vielleicht zurechtrücken oder zerstören sogar, dann werden wir in diese bekannten Gedankengebäuden herrschen. Im Alten Testament, in Sprüche, gibt es einen sehr interessanten Satz, da sagt Salomo, was ich will und was ich dir rate und was ist wichtiger als alles andere, behüte dein Herz. Und eine andere Übersetzung sagt, achte auf deine Gedanken. Also behüte dein Herz, das gemeint nicht die Pumpe, sondern ein hebräischer Denker ist die Gedanken, Lungen, Herz, es ist alles ein Konstrukt, es ist alles ein gemeinsames. Und wenn es geschrieben, achte auf dein Herz, ist gemeint, achte auf deine Gedanken. Sei jemand, der das ist, was er auch wahrnimmt. Deswegen fangen wir mal darauf an. Ich möchte 3 Punkte nennen und 4 praktische Tipps geben. Wie können wir ganz konkret den Kampf und unsere Gedanken gewinnen? Und das Erste, was ich mitgeben möchte, achte darauf, was in deinem Kopf passiert. Was passiert in deinem Kopf? Und wir wissen, wie schnell das passieren kann. Du hörst eine Predigt zu und dann bist du schon weg. Ja? Entweder beim Urlaub, was dir gerade so angeregt wurde, oder hast du daran erinnert, dass das Essen doch noch nicht ganz gut vorbereitet ist und du musst jetzt darauf achten, ja, wie machst du es nach dem Gottesdienst. Oder vielleicht hast du letzte Woche irgendwie eine Spannung gehabt, einen Konflikt, und dieser Konflikt dreht sich jetzt in deinem Kopf. Also würde jetzt angenommen KI so weit sein, dass jeder sehen könnte, was wir denken, also ich glaube, wir würden öffentliche Räume vermeiden. Oder? Ja, weil alles, was hier auf einmal stehen würde, würde uns teilweise peinlich sagen, wow, jetzt weiß der Prediger, dass ich überhaupt mir nicht zuhöre und schon eine Airbnb-Planung vornehme. Also alles das wäre dann natürlich sehr schädlich. Unsere Gedanken spielen eine sehr große Rolle. Ich war überrascht, als ich das Thema untersucht habe und erarbeitet habe, wie viele Begriffe in hebräischer Sprache angewandt werden und wie reichhaltig auch diese Begriffe in der deutschen Sprache ist. Zum Beispiel, wir reden von Denken, Überlegen, Grübeln, Nachsinnen, Erwägen, Zurechnen, Urteilen, Behaupten und so weiter. Das ist nur ein kleiner Spektrum. Und in hebräischer Sprache wird für sehr oft, wo wir in deutscher Sprache das Wort Denken lesen, das Wort Amar gebraucht. Und das Wort Amar in hebräischer Sprache hat gleichen, man würde zum Beispiel lesen, und der König dachte in seinem Herzen. Lesen wir oft einen Satz im Alten Testament. Ja, woher weißt du, was er gedacht hatte? Natürlich hat er es ausgesprochen. Und dieses Wort wird immer dort gebraucht. Und er dachte, also hat er gedacht und gesagt, spielt überhaupt keine Rolle. Das heißt, wenn ich meine, ich habe diesen Gedanken nicht ausgesprochen, hat er genau den gleichen Wert, wenn ich den nur gedacht habe. Ja, das weiß ja keiner. Gott weiß das. Gott weiß, worüber ich denke. Und das zählt, als ob ich das ausgesprochen habe. Das heißt, wir müssen uns echt Gedanken machen, worüber wir nachdenken. Denken ist eine sehr, sehr gute und besondere Tugend, die Gott uns anvertraut hat. Und ich staune darüber, wenn ich so in Jesaja lese, Jesaja 55, 8 bis 9, da sagt Gott, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, eure Wege sind nicht eure Wege, spricht der Herr, sondern wie viel der Himmel ist höher als die Erde. Wir haben von den Bergen vorhin gehört. So sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Geschöpfe von ihm Und wir haben diese Fähigkeit in einem kleineren Maß von Gott bekommen und doch ein so riesiges Privileg. Wir dürfen denken und wir dürfen reflektieren. In der Wissenschaft wird diskutiert, was ist primär? Sind unsere Gedanken von unserem Gehirn? Also kommen unsere Gedanken aus unserem Gehirn? Das heißt, unsere graue Masse produziert unsere Gedanken. Und wenn wir zum Beispiel krank sind, zum Beispiel Depression haben, dann muss das auf einer chemischen Basis aus geheilt werden. Würde heißen, wir sind so ein materialistischer Ansatz und unsere Gedanken sind Produkt von unserem Gehirn. Oder wir sagen, nein, unsere Gedanken sind ein Produkt von unserer eigenen Selbstwahrnehmung und die beeinflussen mein Gehirn. Und das ist auch das Bild, was wir sehr stark in der Bibel sehen. Deswegen, wenn Menschen depressiv krank sind und in eine christliche Klinik kommen, da wird als erstes, vielleicht in der ersten Phase auch medikamentös gearbeitet, aber geschaut, welche Glaubensgrundsätze dort vorhanden sind. Was hat einen Menschen so weit gebracht, dass er sich so reingebohrt hat in irgendwelche Gedankenwelt? Und diese Gebeine, diese Konstrukten, die dort entstehen sind, müssen aufgelöst werden. Und es ist nachgewiesen, dass wir durch Gedanken, und ich weiß es von mir selbst, ich sitze im Sofa zu Hause ganz alleine, lese vielleicht meine Bibel und ein anderes Buch und ich kann mich so in meinen Gedanken in Rage bringen, mein Puls, ich kann das in meiner Uhr sehen, mein Puls fängt zu steigen, mein Herz fängt an zu flattern. Es ist äußerlich nichts passiert, nur in meinen Gedanken. Kennt ihr das? Natürlich kennt ihr das. Weil unsere Gedanken können uns mit uns so durchbrennen, dass wir auf einmal anfangen, körperliche Auswirkungen zu spüren. Und das ist wichtig, dass wir beachten darauf, was in meinem Kopf passiert. Ihr kennt das Lied von Burani und das alles nur in meinem Kopf. Du reist dahin und fliegst dahin und denkst darüber und denkst darüber und das ist alles in deinem Kopf. Gedanken müssen überlegt werden. Deswegen mein erster Praxistipp: Fang an zu reflektieren darüber, was du nachdenkst. Alle Menschen denken, aber nicht alle denken nach. Sorry, aber das ist so. Und ich habe festgestellt, in meinem Beruf, ich habe sehr viel mit Menschen zu tun, mit Leitern zu tun. Und ich merke, diejenigen, die nicht reflektiert unterwegs sind, die nicht analysieren können, warum habe ich das gemacht, was ich gemacht habe, sind unfähig, in diesem Bereich zu wachsen. Reflektierte Menschen zu sein, ist ein großer Gewinn. Überleg dir, warum tust du das, was du tust. Und da brauchst du Phase, ruhige Phase. Es ist gut, dass man morgen mit einer stillen Zeit anfängt. Dass man den Tag mit Ruhe abschließt. Gib ein schönes amerikanisches Buch, englisches Buch, heißt White Spaces. Also weiße Flecken im Laufe deines Tages, wo du einfach mal ruhig wirst, dein Handy wegsteckst, Musik auch machst und einfach bewusst wird, was ist gerade passiert? Warum bin ich so, wie ich bin? Warum regt mich das auf? Ist eigentlich eine Ressource zu meiner Selbstwahrnehmung. Katharina sagte neulich, ich habe mich in diesem Fall wieder entdeckt, muss sagen, oho, da ist noch einiges, was verbesserungswürdig ist. Und diesen Satz könnte jeder von uns sagen. Die Frage ist, sind wir reflektiert? Die Beweggründe prüfen. Ja, ich habe es gemacht, weil ich das und das wollte. Wirklich? War das wirklich, was du wolltest? Oder schiebst du das vor? Also ehrlich mit sich selbst sein und Gott uns selbst offenbaren lassen. Ich habe 2003 mal ein Gebet gesprochen, Herr, zeige mir mich. Und das war eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Gott zeigt es auf eine kreative Art und Weise. Mit Menschen, die zu uns nicht unbedingt nett sind, mit Unfällen, mit Krankheiten. Und dann lernst du dich selbst kennen, so wie du eigentlich in deinem Inneren bist. Und jetzt ist die Frage, stehst du zu dir? Wenn dieser erste Schritt nicht passiert, kann der zweite Schritt gar nicht stattfinden, weil Gott kann dich nicht verändern. Du kannst nicht gegen deine Gedanken kämpfen, wenn du nicht erstmal den Bestandsaufnahme machst und sagst, okay, that's me. Amerikaner sagen, that's me. Das bin ich. Das ist schlecht oder gut, das ist einfach so. Zunächst mal neutral. Zweiter Punkt ist, erkenne die böse Neigung deiner Gedanken. Wir sind von Grund auf alle geneigt, etwas Böses zu tun. Bei uns steckt so viel Potenzial zum Negativen, da staunt man nur darüber. Aber auch zum Positiven. Beides geschieht hier in unseren Gedanken. Paulus sagt, ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern was? Sondern die Waffen Gottes, damit ich die mächtig genug sind, jede Festung zu zerstören und jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen. Also wie schon gesagt habe, wir fangen an zu denken, so wie wir uns erinnern können. Meistens können Sie sich an unser 5. oder 6. Lebensjahr erinnern. Und ab dem Zeitpunkt fangen wir an, bewusst zu denken. Und dadurch entstehen Gedankenmuster. Also Synapsen, die sich so einen Weg bahnen in unserem Gehirn. Und wir sind schon gewohnt so. Ich mache immer, in dem Fall mache ich immer so oder an dem Fall mache ich immer so. Und jetzt kommt in unserem Leben sehr oft eine Veränderung rein. Die meisten von uns wahrscheinlich haben das erlebt. Gott tritt in unserem Leben. Und dann fängst du an, dich aufgrund des Wortes Gottes zu prüfen. Was für Gedankenmuster hast du? Wie denkst du über die anderen Menschen? Ich stelle sehr oft in Coaching 3 Fragen. Was denkst du über dich? Was denkst du über die anderen Menschen? Und was denkst du über Gott oder über Spiritualität? 3 simple Fragen. Und angrund von diesen Antworten weiß ich, was du für ein Mensch bist. Wenn ich denke, dass alle Menschen sind, naja, link und böse, dementsprechend wird mein Verhalten auch sein, oder? Ich werde niemandem vertrauen. Und ich sage, ich glaube an jeden Menschen das Gute, solange bis er das Gegenteil nicht bewiesen hat. Also ich komme im Laden rein, begrüße freundlich, wenn er mich zurück anmotzt, dann mache ich, okay, ich muss ein bisschen auf Distanz gehen. Aber zunächst bin ich freundlich und weiß, dass Menschen was Gutes in sich haben, weil das Gott in den hineingelegt hat. Die Frage ist, welche Gedankengebäude sind in mir entstanden und welche Gedankengebäude pflege ich bis heute? Im Neuen Testament lesen sehr oft, dass Jesus die Gedanken der Menschen kannte. Sehr oft kommt der Satz vor, und er sah ihre Gedanken und er kannte ihre Gedanken und hat immer darauf geantwortet. Und das macht mich so entspannt und ruhig zu sagen, Jesus, du weißt, worüber ich nachdenke. Bevor ich dir das zugebe und sage, weißt du, dass in meinem Kopf schon etwas passiert ist. Vielleicht bin ich über jemanden böse. Vielleicht bin ich über jemanden nachtragend. Vielleicht kann ich jemanden nicht verzeihen. Vielleicht plane ich irgendeine Rede gegenüber jemandem, wo ich weiß, der kann mich vielleicht kritisieren. Und ich überlege schon, wie ich mich rechtfertige werde. Und bei mir entsteht schon eine ganze Rede. Ihr kennt das. Noch hat keiner dir was vorgeworfen, aber du hast schon alle Geschütze aufgebaut, wie du dich verteidigen wirst. Und das später hat sich herausgestellt, war total unnötig. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, bevor der erste Brudermord stattgefunden hat, kam Gott zu Kain und sagte, die Sünde lauert vor deiner Tür, aber du herrsche über sie. In deinem Kopf sind Gedanken des Mordes entstanden. Du wirst deinen Bruder rächen, weil Gott nicht dein Opfer angenommen hat. Und Schuld ist mein Bruder, ich kann den Gott nicht töten. Also habe ich die einzige Möglichkeit, meinem Bruder das anzutun, der eigentlich damit nichts zu tun hat. Der ist nur aufrichtiger als ich. Aber das wurmt mich. Also muss jetzt der weg. Und Gott sagt, solange nur diese Gedanken sind, ist es überhaupt nicht schlimm. Es ist schlimm, dass diese Gedanken da sind, aber die sind noch nicht in der Tat ausgebrochen. Deswegen herrsche über sie. Und in dem Krieg, in dem Kriegsvokabular lesen wir sehr oft zum Beispiel Gefangenenaustausch. Das war ja das Thema vorletzte Woche. Ja? Alle waren empört, wie können wir so auf einmal Gefangenenaustausch machen. Aber der Begriff Gefangene ist im Raum. Paulus sagt, wir nehmen Gedanken gefangen. Das heißt, er lädt uns nicht ein, in eine Amnesie zu leiden. So, Schlag auf den Kopf, ich habe alles vergessen. Nein, wir sind denkende Menschen, hoffentlich. Und dieser Gedanke, der wird da sein, aber du nimmst ihn gefangen, du abstrahierst ihn von dir selbst und er kann nicht mehr auf dich Einfluss nehmen. Du weißt, du würdest diesen Gedanken weiterdenken, aber du nimmst ihn gefangen und sagst, nein, stopp. Wir hatten unsere Enkelkinder bei uns und ihr kennt sie, wie Enkelkinder sind. Die sind ja beliebt und brav und bei Opa und Oma. Wenn sie nach Hause kommen, geht dann der Luftballon auf. Ja, dann zeigen sie nochmal, wie sie sind. Und Tochter ruft an, was habt ihr wieder mit dem gemacht? Der kommt von euch nach Hause und ist aufgedreht. Und ich denke so, aha, das ist also der Dank. Ne? Wir haben den genommen, ein ganzes Wochenende bei uns gehabt und er ist bei uns hier gewesen. Und jetzt kommt er nach Hause und du machst uns jetzt so eine Vorwurf, eine er teilt uns diese Quittung. Und ich merke, der Gedanke lässt mich nicht los. Ich kann mich nicht konzentrieren in meinem Büro. Und ich weiß, ich bin aufgestanden, durch das Zimmer gegangen, bin stehen geblieben und gesagt, Herr, ich möchte, dass du diese Gedanke wegnimmst. Sie denkt, das ist eine weise Mutter. Sie kümmert sich um ihren Sohn. Wahrscheinlich würde jeder von uns so handeln. weil man kann das nicht erklären. Enkelkinder sind halt Enkelkinder. So, und Herr, vergib sie. Und ich musste mehrmals dieses Gebet beten, bis in meinem Herzen ein Frieden einkehrte. Gottes Wort kann uns durchleuchten. Und wenn jedes Mal Gott in unseren Gedanken anfängt durchzuspülen, durch Bibelverse, durch stille Zeit, dann fange ich an, in Gottes Bereich zu denken. Wir sind Menschen, die sehr stark von Einflüssen abhängig sind. Die Frage ist, was beeinflusst dich? Soaps? Seriale? Unser Fernseher läuft von morgens bis abends? Oder liest du Bücher? Die Frage ist, welche Bücher? Mit welchen Menschen triffst du dich? Worüber ist der Austausch? Ist es ein erbaulicher Austausch? Oder man hat jetzt über jedem und anderen gesprochen? Vielleicht after gesprochen? Also was beinhaltet der Content in deinem Leben? Und wir haben mit Katharina ganz bewusst gesagt, wir möchten uns mit Menschen treffen, die uns erbauen, die wir erbauen. Wir möchten uns von vielen Dingen distanzieren, die nicht gut für uns sind. Die sind vielleicht nicht schlecht, aber die sind nicht gut für uns. Weil das prägt unsere Gedanken und damit präge ich auch, und da sind wir beim Interview, ich präge andere Menschen. Und ich möchte meine Menschen, meine Mitmenschen mit guten Sachen prägen. Eine meiner Gebetsanliegen ist, Herr, schenke mir weise Gedanken, weise Entscheidungen zu treffen. Bete ich regelmäßig. Weil ich weiß, von meinen Entscheidungen sind sehr viele andere Menschen in deren Dienst abhängig. Ich bete ganz bewusst dafür. Deswegen zweiter Praxistipp, stoppe das Böse in deinem Herzen. Stoppe jeden Bösen. Sobald er anfängt, sag Stopp. Gefangenschaft. Der kommt dahin. Versuch den irgendwie zu zerstören und lenke deine Gedanken, das Gute, Erbauliche, auf das Positive. Ich werde später noch einen weiteren Tipp geben. Vergebung loslassen. Besonders Menschen, mit denen du Spiralen in deinem Kopf drehst. Boah, du wachst nachts auf und kannst nicht schlafen, du fährst ein Auto, denkst über diese Person nach. Die weiß nicht mal darüber, beziehungsweise es macht mit ihr nichts aus. Ich pflege in Ukraine zu sagen, erlaubt nicht, dass diejenige, der euren physischen Frieden geraubt hat, euren inneren Frieden auch nachraubt. Hassen. Hass für den Gegner gar nichts. Ihm ist davor nicht heiß, nicht kalt. Wir zerstören nur uns selbst. Deswegen Vergebung ist die Waffe, die am meisten hilft. Und deswegen ist es keine physische Waffe, Maschinengewehr. Das ist ein Wort Gottes, der sagt, vergib den Nächsten. Und das ist das Ermutigen, was uns hilft. Und wisst ihr, ich merke, was das mit mir, mit meinem Körper macht. Ich habe gesagt, was meine Gedanken auf dem Sofa machen. Es gibt Studien mittlerweile. Es gibt eine gute neurologische Wissenschaft von den USA, die hat das Buch geschrieben, Schaltet dein Gehirn an oder wie hat dein Verstand ausgeschaltet? Caroline Leaf, und sie sagt, in verschiedenen Studien, je nach welchen Studien man sich orientiert, 75-98% unserer Krankheit, und sie schreibt auf, welche Art von Krankheit, sind davon abhängig, was passiert in unserem Gehirn, worüber wir nachdenken. Und sie zeigt eine ganze Reihe von Beispielen, wo Menschen, die ein positives Denken haben, ein dankbares Denken haben, sich von Krankheiten haben heilen lassen, sogar so weit, dass in DNA-Bereich sich was verändert hat. Meine negativen Gedanken verändern meine DNA. Das heißt, ich werde ein Kind zeugen mit diesem kaputten Segment in meinem DNA. Und er wird genau diesen Fehler haben, weil ich was Negatives so reingebohrt haben, dass es eine Veränderung gegeben hat. Und rückwirkend passiert genau diese Gnade. Gott kann unser Verstand erneuern, sodass unser gesamter Körper, unser gesamter Verstand kann darauf einspringen und sich verändert werden. Ja, ein paar Bibelverse. Hier gehen wir weiter. Und der dritte Punkt. Gehe mutig mit Veränderung deine Gedanken an. Paulus sagt, wir reißen nieder, wir vernichten, wir nehmen gefangen, wir unterstellen Christus. Das sind alles Verben, die sehr aktiv sind. Das passiert nicht so einfach so. Du musst dafür etwas tun. Aktiv rangehen. Darüber, worüber wir nachdenken, bestimmen wir selbst. Und das ist die gute Möglichkeit. In Römer 12, ich mag sehr diesen Abschnitt, weil er beginnt hier von einem praktischen Teil, nachdem Paulus den ersten 11 Kapitel, so dieses Evangelium, nochmal aufgebaut hat und gezeigt hat. So, und jetzt, sagt er, richtet nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Luther übersetzt es dann, erneuert eure Sinnes. Erneuern Weise zu denken. Was ist das für eine neue Weise? Denken so, wie Christus gedacht hat. Philipper 2. Dieselbe Gesinnung kam, wie Jesus hatte. Was würde Jesus tun? Was würde Jesus in diesem Fall tun? Wie würde er urteilen? Was würde er für eine Entscheidung treffen? Und diese Gedanken, sich immer wieder zu stellen, hilft uns sehr stark, sich in dem Bereich zu verändern. Es ist hier angenommen worden, also es ist hier bekannt, dass das Gehirn von einem Kind sich entwickelt und sich verändert. Das ist ja völlig normal. Ja? Man sagte, dass bis zum 8. Lebensjahr das Kind so ungefähr 80% seine Verhaltensmuster schon erlernt hat. Muss man vorstellen. Mit 8 Jahren ist der Grundstock in dem Kind gelegt. Und nur das restliche 20% wird in seinem jungen Erwachsenenalter geformt. Und man hat immer gedacht, dass das Gehirn eines Erwachsenen nicht verändert. Also deswegen, je früher man lernt, je besser ist es, aber je später man anfängt, je schwieriger ist es. Und ich habe eine interessante Reportage gesehen, und zwar hat man 2021 in den Pyrenäen, in der Schweiz, in Frankreich, ein sehr interessantes Experiment gemacht. Man hat 15 Menschen genommen und ganz tief in den Berghöhlen reingebracht und die dort leben lassen für 40 Tage. Und zwar ohne jegliche Verbindung zur Außenwelt, keine Uhren gehabt, so Proviant, und die konnten nur im Notfall ein Signal schicken, sagen, bei uns ist etwas passiert. Und jeder wurde sich selbst überlassen. Es gab ein paar Tage Einführungsphase, wo sie aufeinander sich eingespielt haben, jeder hatte eine verschiedene Aufgabe, aber sonst wurde sie ihrem Tagesrhythmus überlassen. Und interessant war zu sehen, dass einige von ihnen hatten einen Tagesrhythmus von 28 Stunden, der andere 32 Stunden. Aber worauf ich hinaus will, als man deren Gehirn untersucht hat und hat gesehen, dass bei allen, bei denen hat es neurologische Veränderungen gegeben. Es waren alles erwachsene Menschen. Und das wissen wir schon längst. Gott sagt, er verändert unsere Gedanken. Wenn Menschen zum Glauben kommen und anfangen neu zu denken, verändert Gott so viel in unserem Kopf, dass wir gar nicht vorstellen, wie viel wir anders denken, als wir davor gewohnt waren. Deswegen Praxistipp Nummer 3, lies mindestens einmal im Jahr das Evangelium, alle Evangelien durch. Mindestens einmal im Jahr. Es gibt einige Bibellesepläne, wo man das zweimal im Jahr machen kann. Wenn du die ganze Bibel liest, ist klasse, aber lies unbedingt die Evangelien, weil die spülen unsere Gedanken und füllen uns mit Gottes Denkweise ein. Lies Bücher über das Evangelium. Ich habe mir zur Regel gemacht, und nicht jedes Mal klappt das, einmal im Jahr ein Buch zu lesen über Jesus, über das Evangelium. Zum Beispiel der unbekannte Jesus von Philipp Yancey. Hat mich dermaßen verändert. Ich habe verstanden, warum Jesus Wein gemacht hat. Wir versuchen den zu verdünnen, zum A4 oder sonst was. Sagen, ja, das war kein richtiger Wein, weil wir trinken doch keinen Wein, oder aus herkömmlicher Art vielleicht weniger. Aber das war ein exzellenter Wein mit einer super Probe. Es geht überhaupt nicht um den Wein. Es geht um die Würde des Bräutigams. Um die Würde des Bräutigams. Und wir verstehen nicht diese asiatische Kultur. Und viele andere Beispiele. Oder von Arnold Fruchtenbaum, das Leben des Messias. Theologische zu verstehen. Oder von Rob Bell, Jesus Unplugged, habe ich von allen unseren Söhnen gesehen. Hat sich aus der Teenie-Zeit mitgenommen, auch durchgelesen. Immer wieder verschiedene Bücher zu lesen, weil die helfen uns, so zu denken, wie Gott denkt. Und ich stelle mir in den letzten Jahren immer mehr die Frage, Jesus, was denkst du darüber? Gott möchte, dass wir seine Gebote einhalten, aber was ihm viel stärker am Herzen liegt, dass wir so denken, wie er denkt. Dass wir mündig sind, nicht von Gesetze und Regeln bestimmt zu werden, sondern in Jesus' Denkweise so reinzukommen, dass wir gar nicht brauchen den Rahmen. Ja, darf man zu Disco fahren, darf man das, darf man jenes. Das zeigt davon, dass man die Denkweise nicht verstanden hat. Wenn man anfängt, so zu denken wie Jesus, dann ist vieles viel entspannter. Und wir sehen, Gott liebt dich und er möchte, dass du Freude am Leben hast und wird dich führen, wird deine Gedanken auch prägen. Unser Gedanken. Und der letzte Gedanke in diesem Zusammenhang, das deutsche Wort denken, oder Gedanken, ja, hat dieselbe Wurzel wie danken. Und wenn man auf den Ursprung kommt, man könnte die ganze Ketten auflisten, ja, und kann man sehen, dass es das langsam entwickelt hat und aus demselben Wort sind dann zwei Worte entstanden, Gedanken und Danken. Und da sind wir auch schon beim Thema. Danken verändert unser Denken. Danken verändert unser Denken. Ältere Geschwister nicken und sie sind zu alt geworden, ich behaupte mal, weil sie ein dankbares Herz sind. Menschen, die dankbar sind. Es gibt eine Studie von Dr. Emmons in den USA, ist übrigens der erste Wissenschaftler, der sich den Begriff Danken zu wissenschaftlicher Forschung genommen hat, hat Probanden gehabt, um uns zu analysieren, was hat das in denen verändert. Und festgestellt, dass Menschen, die danken, viel entspannter leben, ruhiger schlafen, das war bei mir ein Problem, ich dachte, okay, da hast du mich jetzt ertappt, so gesunder sind und lange unterwegs sind. Und ich habe dann gedacht, gut, und ich hatte so eine Phase gehabt, wo ich 1 bis 2 Stunden nach sich schlafen könnte. Ich weiß nicht, ihr braucht die Hand nicht heben, aber bestimmt gibt es unter euch solche. Und ich habe dann angefangen, jeden Samstag so einen Dankeskalender aufzuschreiben. Mir eine Stunde Zeit genommen, was war in dieser Woche so Tolles. Zur ersten Zeit war es so ein Wirrwarr. Also ich habe mal das aufgeschrieben, mal das. Später haben wir das ein bisschen strukturiert. Haben dann irgendwann feststellen müssen, hey, du schläfst durch. Ich habe das gar nicht gemerkt. Und seitdem habe ich mir einen Tagesbuch zugelegt, heißt 6-Minuten-Tagebuch. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Und der beginnt mit 3 Dankesanliegen jeden Tag. Und 3 Reflexionen jeden Abend. Und ich merke, sobald ich das ein bisschen vernachlässige, werde ich murrischer und unzufriedener. Danke ich regelmäßig, bin ich ein Entspannter, ich kann Spannungen austragen und ich lebe ganz anders. Danke. Notier dir das, worüber du dankbar sein kannst. Es gibt so vieles. Es gibt so viele Dinge, die man heute passieren sind. Einfach sagen, Herr, danke dir. Für Wasser, für fließendes Wasser, für Stühle, für Wärme, für Licht. Also es gibt Millionen Sachen, die man aufschreiben kann und man muss sich nicht jeden Tag wiederholen. Trainiere das, spreche das im Gebet aus, in deine Gebetsliste. Ich weiß, ob du eine Gebetsliste hast. Trag das in deine Gebetsliste rein. Dafür danken. Trainiere dich in dem, dass du manchmal den ganzen Tag keine einzige Bitte aussprichst im Gebet, nur danken. Nur danken. Das ist herausfordernd. Ganzen Tag nur danken. Und du hattest jemand, was sagt, danke Herr, dass ich nicht ausgeflippt bin. Ja? Da ist mir eine Geschichte eingefallen von Spurgeon. Spurgeon war in einer Gemeinde und Spurgeon war ja bekannt für seine Dankbarkeit. Und die Gemeinde in dem Dorf hat sich besprochen, also diesmal werden wir nicht spenden. Es gab so eine Art wie bei euch, wo man für den Prediger, Gastprediger gespendet hat. Und wir werden mal schauen, wie er darauf reagieren wird. Und nach der Predigt ließ man den Hut dann durch die Reihe gehen. Und der Hut geht durch die Reihen, kommt wieder zurück zu ihm. Und alle sind in einer gespannten Erwartung, was sagt er jetzt? Und er guckt rein, da ist nichts drin. Er hebt den Hut hoch und sagt, danke dir Herr, dass diese Geizhälse mir wenigstens einen Hut zurückgegeben haben. Also man kann zu jeder Zeit und über alles dankbar sein. Gewinne den Kampf und deine Gedanken. Paulus sagt, es sind nicht die menschlichen Konstrukte, die uns unterstützen. Das sind die Waffen Gottes. Sie bekämpfen, sie gefangen nehmen, sie niederzureißen und anfangen so zu denken, wie Christus denkt. Es ist ein herausforderndes Thema. Ich habe festgestellt, seitdem wir diese Predigt ausgearbeitet haben und jetzt ein paar Mal schon gehalten, wie stark die Widersacher meine Gedanken bekämpft und beeinflusst. Ich sage, okay, du redest schlau darüber, mal schauen, was du aushalten kannst. Und ich kann mir vorstellen, das Gleiche erwartet euch auch. Gott segne sie. Amen.